Meine Lieben, ich möchte mich als erstes ganz, ganz, ganz herzlich für die lieben E-Mails bedanken. Gratulation zum Studienabschluss meiner Tochter. Lauter sehr gut. Ihr seid so lieb. Danke. Es ist so absolut wohltuend. Ja, ich bin halt natürlich auch immer wieder und auch gestern am Abend vor allen Dingen irrsinnig danken gewesen über diese ganzen 25 Jahre meiner Lehre. Von ihrer Geburt an bis hin zu und so weiter und so fort. 100.000 Bilder sind plötzlich gekommen. Es ist gut. Es ist gut. Also das ist heutzutage so eine gestandene Frau. Und ich bin natürlich irrsinnig schön. Das ist jetzt klar, oder? Und ja, also danke. Es ist einfach alles Gottes Geschenk. Alle beiden. Großen Dank habe ich noch auszurichten an zwei ganz nette Menschen, die mir E-Mails geschrieben haben in Bezug auf den Facebook-Podcast. Wieso weiß Facebook, was ich auf Amazon kaufe? Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Dame, die mir das geschickt hat aus dem Pongau. Herzliche Grüße in die alte Heimat zurück. Und dann noch einen jungen Herrn, der das auch professionell betreibt, das irrsinnig viel Mühe gemacht hat, eine riesen E-Mail geschrieben hat, wo er mir das alles ganz genau erklärt hat, was ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass ich einfach was verstehe. Weil es nämlich so super ist, dass Christen einander helfen beim Lernen. Das ist nämlich wirklich das ultra coole, große Evangelische, wir lernen gern. Ja, das ist alles spannend und so. Und wenn man einander dann was beibringt und sagt, kennst du, das ist so und so und so, ist das total cool. Also, ganz kurz zusammengefasst, soweit ich es verstanden habe, Facebook weiß nicht, was ich auf Amazon mache, sondern das ist sozusagen ja, ein Space, ein Raum, den Amazon selbst bewirtschaftet. Das hat jetzt mit Facebook gar nichts zu tun, außer es ist sozusagen ein Fenster, wo man reinschaut durch Facebook hindurch auf Amazon. Und Amazon kann natürlich das Cookie auslesen, das ich habe für meine Anmeldung und so weiter und so fort. Und Amazon weiß natürlich, was ich auf Amazon tue. Klar, also selbstverständlich. Und deswegen kann mir Amazon das zeigen, was ich auf meinen Wunschzettel habe und das nochmal bewerben, weil es im Amazon ist, auch wenn es auf der Facebook-Seite auftaucht. Sehr spannend waren dann noch einige Infos darüber, wie man im Internet identifiziert werden kann. Das muss ich mir noch getrennt anschauen, weil es nämlich weitaus mehr Möglichkeiten gibt, darauf zu kommen, wer ist, jenseits des einfachen Cookies, das jedes Seiten heutzutage dir setzt. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich habe das durchgelesen, das jetzt ein Teil ich nicht so genau verstanden habe, muss ich ehrlich sagen. Aber offenkundig ist man also absolut niemals anonym im Internet, was ich gar nicht schlecht finde. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt zunächst einmal nicht schlecht. Danke ganz herzlich für Ihre riesige Mühe. Ich werde dazu, wenn ich es wirklich durchschaue, nochmal einen Podcast machen. Und danke, dass Sie sich so viel Arbeit gemacht haben. Und nun endlich herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Mit dem Sonntag, sprich übermorgen, sprich Palmsonntag, beginnt die sogenannte Karwoche. Also Kar, altes Wort, altdeutsch, die traurige, die Leidenswoche. Spannenderweise im Englischen völlig anders. Holy Week, die heilige Woche, die besondere Woche. Genauso wie Karfreitag, also der total traurige Freitag, auf Englisch interessanterweise der Good Friday, also der gute, besser gesagt der bestmögliche Freitag. Das sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, über Konfessionen, über Seelen, wie sie reagieren. Beides ist gut, beides ist eine Möglichkeit. Sie müssen einfach herausfinden, ja, ist es für sie in ihrer Seele wichtiger, das Mitleid zu kultivieren, auch durchaus das Weinen um Jesus, oder ist es für sie wichtiger zu sagen, okay, der hat es durchbissen, der hat mein Heil erreicht und erkämpft. Das ist jetzt die Geschichte, ja. Das muss man selber wissen, wo es kommt. Ich möchte heute ein bisschen Israel damals machen. Also Israel damals hat geografisch genau das gleiche wie heute, sehr, sehr eigenartiges Land. Sehr kleine Küstenebene und dann geht es wirklich schweinesteil hinauf. Jerusalem liegt auf 1000 Meter und das heißt auf gut Deutsch, es liegt irgendwie von dort, wo du startest, höher als ganz, ganz viele Berge in den Alpen. Okay, ganz viel Berg in den Alpen, wenn du auf dem Talboden stehst und aufschaust, die sind so 500, 600 Meter hoch, gell? Na, dort geht es also von 0 Meter, sprich Meereshöhe, extrem schnell auf 1000 Meter, ist schweinesteil, deswegen der Biber auch immer der Begriff, lasst uns nach Jerusalem hinaufziehen, das ist ernst gemeint, ich möchte da nicht zu sauf gehen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ganz ein schmales Tal, heutzutage vierspurige Schnellstraße hinauf und du bist also links und rechts wirklich auf der Felswand, also das ist klar, ja. Das sagt schon sehr, sehr viel aus. Also, du hast eine ganz schmale Küstenebene und dann das Gebirg mit den Tälern, die gehen so alle so Richtung Dings hinunter, Richtung Küstenebene hinunter. Das heißt, wenn du jetzt ein römischer Übertrüber-Typ bist, Cäsar Augustus oder Feldherr, Konsul und bla blub, dann ist Israel für dich unendlich wichtig. Bitte vergessen Sie das nicht. Das hat einen sehr, sehr einfachen Grund. Sie möchten nach Ägypten. An sich ist Ihnen Israel sowas von komplett wurscht, dass es Ärger nicht geht. Aber es ist die ganz schmale, schmalstmögliche Landbrücke nach Ägypten. Weil ein normaler Mensch geht natürlich dem Meer entlang, kann er sich nicht verirren. Nicht? Geht also einfach los von Rom, immer der Küste entlang, irgendwann einmal, gut, es ist ein ganz schöner Hatscher und einmal musst du über den Bosporus drüber. Aber ansonsten landest du halt dann logischerweise irgendwann in Ägypten und in Ägypten ist das Getreide. Zur Zeit Jesu ist die Situation in Italien bereits die, dass kaum mehr wirklich Getreide angebaut wird, sondern es wird also Gemüse und Obst angebaut, aber die Grundgeschichte, Brot, Getreide, kommt bereits alles aus Ägypten. Einmal, vielleicht sogar zweimal im Jahr, segelt eine riesige Flotte los von eben die Getreideflotte und die dümpelt so ganz langsam. Römer waren extrem schlechte Schiffsbauer. Der Küste entlang, für den Fall, dass irgendwie ein Sturm kommt, weil du kannst dann landen und sechs notfalls das Schiff da also am Strand oder so, alles Holz und so, und dann fährst du halt wieder weiter. Und du musst diese Flotte einmal im Jahr, musst du die einfach nach Rom bringen, weil sonst verhungern die Leute. Das heißt, du musst diese ganze Küste da hier in Kontrolle haben. Und das blödeste Stückchen überhaupt ist halt nun einmal Israel, weil es halt so schweineschmal ist. Und wenn jetzt irgendein Wilder daherkommt, der sagt, das sind, was weiß ich, 50 Eid oder so mit einem Schwert in der Hand und so und machen da Theater oder hauen sie dann in irgendwelche kleine Boote, hauen irgendwelche Fackeln auf diese Getreideschiffe und verdrücken sich danach sofort wieder ins Gebirge, dann schaut's nicht gut aus. Das heißt, die Römer, sobald sie dort waren, haben unglaublich viel Militär in Israel stationiert. Das ist Wahnsinn, okay? Wenn man sagt, zu dieser Zeit hat die gesamte römische Armee 40 Legionen, ist es unfassbar, dass in diesem winzig kleinen Land 2,5 bis 3 Legionen stationiert waren. Das ist ein Hammer, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es darum geht, genau um eines, Zugang nach Ägypten muss gesichert werden, koste es, was es wolle. Dementsprechend sind die Römer auch normalerweise in der Küstenebene. Caesarea, neu gebaut, tolle moderne Stadt mit Wasserleitungen und Thermen und allem drum und dran, also Hafen und so weiter und so fort. Dort ist der römische Statthalter, der Pontius Pilatus. Und das zeigt jetzt auch schon was ganz Besonderes. Es gab ganz, ganz wenige Gegenden im Römischen Reich, wo nicht der Prokonsul im Allgemeinen oder Proprätor da regiert hat über die Provinz, sondern ein ganz, ganz, ganz speziell ausgerüsteter und mit äußersten Machtbefugnissen ausgestatteter Vertrauter, dann schon natürlich des Kaisers, in dem Fall also Augustus, der dort installiert wird und absolute Macht hat. Militärkommandant ist. Da gibt es ganz wenige Gegenden, die sind so gefährlich, dass die also aus der normalen Provinzverwaltung herausgelöst werden. An sich würde das Ganze ja zur Provinz Syrien gehören, sondern dieser kleine Bereich wird also unmittelbar regiert und dort gibt es ein maximales politisches Interesse, keinen Aufstand. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist Jerusalem. Jerusalem, wir gehen da also das Tal hinauf, also heutzutage setzen wir uns in Bus, natürlich Touristenbus, fahren da rauf und landen dann plötzlich, fährt man da durch so einen Tunnel durch und plötzlich hast du die Altstadt vor dir liegen, die goldene Kuppel, Der Omar-Moschee leuchtet dir entgegen und evangelische Schein, Christus Erlöserkirche, und siehst du, und diese Stadt, genau dort, wo also diese goldene Kuppel ist, dort ist der Tempel gestanden. Der einzige Tempel der Juden. Bitte vergesst das nie, das ist das ganz Besondere am Judentum, ein Gott, ein Kultort, ein Tempel. Aus. Dieser Tempel war sicher sehr klein. Obwohl der Herodes der Große, das ist der Herodes der Geburtszeit Jesu, dieses Jerusalem hat irrsinnig auf- und umbauen lassen, hat die Tempelplattform unglaublich vergrößert, dass da wirklich die Massen drüber gehen können, bleibt der Tempel vergleichsweise klein. Also das ist keine große Geschichte. Wahrscheinlich sind die wenigsten Pilger wirklich in den Tempel überhaupt hineingekommen, weil einfach kein Platz war. Das Entscheidende an diesem Tempel ist die Tatsache des Allerheiligsten. Das heißt, also du hast so einen länglichen Bau, da gehst eine, da hast du dann den Opferaltar in der Mitte und dahinter siehst eigentlich nur eine Wand mit einem Vorhang. Das ist dahinter die Wohnung Gottes. Und dort ist Gott drinnen, Gott ist unsichtbar, das heißt, wenn du nur mit normalen menschlichen Augen schaust, siehst nichts, weil Gott logischerweise unsichtbar ist. Liegt auf der Hand. Für sie, für die gesamte Antike wurde es ein völliges Rätsel. Ganz viele Herrscher der Antike haben diesen armen Judengötter angeboten, so nach dem Motto, na, ihr seid so arme Hund, ihr könnt sich nur einen Gott leisten, schaut, wir haben da noch einen übrig, der ist jetzt gerade nicht so beschäftigt, schenkt mir euch, und wollten ihnen also Statuen schenken für den Tempel oder zumindest die Tempelplattform. Und das haben sie nicht gemeint und haben gesagt, ja, die Opfer bezahlen wir ihnen auch. Und sie glaubt, die können sich nur an Gott leisten, aus dem einfachen Grund, sagen, Gott, der muss ja dann geopfert werden und so weiter und so fort. Und das ist ja teuer. Und die Juden haben gesagt, nein, das ist ganz freundlich von euch, wir bleiben lieber bei unserem. Und das haben die überhaupt nicht verstanden. Dann war das Zweite, dass sie also das mit dem Unsichtbaren nicht kapiert haben. Die Götterstatue in einem Tempel drinnen ist die Gottheit. Das ist etwas, was wir heutzutage nicht mehr verstehen, aber die haben das gesehen. Also das war die Gottheit, die hat sich auch bewegt oft und so weiter und so fort. Wurscht. Dass da jetzt wirklich nichts drinnen sein soll, sprich dieser Gott unsichtbar ist, das ist absolut nicht eingegangen. Das haben sie einfach nicht verstanden. Das geht nicht. Deswegen gab es irrsinnig viele Gerüchte, was da in diesem Allerheiligsten wirklich drinnen ist. Die meistens etwas mit Sex zu tun haben, dass da drinnen treiben sie es also ganz besonders wild, und das sind also irgendwelche pornografischen Darstellungen und so weiter und so fort. Unglaublich viele Gerüchte, die in der Antike herumgelaufen sind, die man teilweise aus Wandschmierereien antiker Städte rekonstruieren kann. Nun gut, also die Römer kommen, Jerusalem gibt sie natürlich sofort, ich meine, wo soll's? Der General ist Pompeius und macht Pause mit seiner Armee da hier im Küstenland. Er selber ist ein hochkulturell interessierter Mensch, macht sozusagen eine Kulturreise nach Jerusalem hinauf, war ziemlich schockiert, weil das ist noch Jerusalem vor Herodes den Großen, also völlig am Zusammenbrechen. Nichts Besonderes, schaut sich das an, geht in den Tempel hinein, was er eigentlich schon gar nicht darf, aber wenn man Pompeius ist, darf man alles. Schaut sich das an, ist ziemlich überfordert, da steht echt keine Statue drin, kommt auf die lustige Idee, geht hin, tut den Vorhang auf Zeiten, schaut rein, ist da wirklich nichts drin? Na, da ist nichts drin, wahnsinnig, ja, jetzt weiß ich, ist wirklich nichts drin, geht wieder heim. Damit hat er das größtmögliche Sakrileg begangen, weil Gott ist anscheinend ein bisschen zurückgezogen, der mag das nicht so, wenn man in seine Wohnung reinschaut, mögen sie auch nicht, wenn es plötzlich jemand die Tiere aufreißt, reinschaut, wie schaut es denn da aus, den kennen sie gar nicht, mögen sie auch nicht. Und das darf deswegen nur der Hohepriester einmal im Jahr, und zwar auch nur am Yom Kippur, am Versöhnungstag, um dort also Gott die ganzen Sünden des Volkes zu bringen und zu sagen, bitteschön, vergib sie uns. Seitdem waren alle Juden irgendwie wirklich angefressen. Und jetzt muss man Folgendes sagen, das kennt heutzutage eigentlich jedem völlig wurscht sein. Damals war das nicht so, weil die weitaus größte jüdische Stadt war Alexandria. Also in Ägypten gelegen, wir wissen schon, Ägypten, Römer, Getreide und so sehr ungut, und diese ägyptischen Juden haben immer wieder ganz ordentliche Aufstände gemacht, wenn sie gehört haben, dass sie die Römer Israel, vor allen Dingen in Jerusalem, irgendwie besonders deppert aufgeführt haben, haben die einen vollen Stress gekriegt und da gab es irrsinnige Aufstände und wenn Alexandria einen Aufstand hat, dann ist das voll beschissen aus dem einfachen Grund, weil das ist der größte Hafen, jetzt kann ich raten, von wo segelt die Getreideflotte los, natürlich von Alexandria, das heißt also Juden geht man besser nicht auf die Nerven. Und diese Juden waren was ganz Besonderes im Römischen Reich. Sie haben einfach ganz klar gesagt, wir haben einen Gott, das passt. Wir haben unsere Speisegebote, konnte man jetzt wahrscheinlich in der jüdischen Diaspora nicht wirklich einhalten, aber zumindest Schwein isst nicht, Blut isst nicht. Da hast du schon irgendwie aufgepasst. Also so die Grundgeschichten sind halt durchgezogen worden und die waren auch Gemeinschaften, waren füreinander da. Und waren damals eine missionierende Religion, eine wachsende Religion, weil alle Leute, die irgendwie gebildet waren, gesagt haben, also diese Geschichte, so nur ein Gott und Gebote und so ein Buch, wo da so Gebote und Gesetze drinnen stehen und so, das ist schon toll und da sehr viele gebildete antike Menschen sind ja dann Juden geworden. Und deswegen hat man sich mit denen besser nicht angelegt. Auf der anderen Seite haben die Römer immer extrem dafür gesorgt, dass in diesem Israel Ruhe ist. Anders kann man das nicht ausdrücken. Das haben sie sehr einfach dadurch erreicht, dass sie einfach prinzipiell einmal jeden gekreuzigt haben, der ihnen irgendwie auf die Nerven gegangen ist. Es gab also die Prachtstraße, die ordentliche Militärstraße halt, hin nach Caesarea, hat einer dieser Stadthalter wirklich links und rechts über eine 30 Kilometer links und rechts mit Kreuzen säumen lassen, wo er irgendwelche Leute zu Tode gebracht hat, die ihm irgendwie auf die Nerven gegangen sind. Also die Römer haben einfach prinzipiell jeden umgebracht, der ihnen irgendwie auf die Nerven gegangen ist und ganz, ganz, ganz besonders, wenn das Juden waren. Wobei man jetzt sagen muss, dass dieses Kreuzigen, das haben die schon immer gemacht, aber im Judentum ist es mehr als das Todesurteil, es ist ein ewiger Fluch. Er steht im Alten Testament drinnen, das ist also etwas jenseits dessen, was nur den Tod bedeutet, das bedeutet ewigen Tod. Und deswegen wurde es natürlich auch für die Juden eine irrsinnige Provokation, wenn jeder, der irgendwie gesagt hat, der Kaiser ist ein Volltrottel oder so, dann am nächsten Tag schon da auf dem Kreuz rumgehangen ist und lediglich zu sich hingestorben ist. Und ja, okay, das ist jetzt der Background. Also wenn Jesus jetzt nach Jerusalem zieht, Palmsonntag, dort hineingeht, um das Passafest zu feiern, das Fest der Erinnerung, der Befreiung aus Ägypten, das darf man nie vergessen. Ja? Und da ist es immer wieder zu Aufständen gekommen, weil sie dann alle daran erinnert haben, hey, wir waren ja Sklaven in Ägypten, Gott ist gekommen und uns befreit und so weiter und so fort. Na gut, die Ägypter haben wir los, jetzt sind die depperten Römer da, lasst uns doch die nächsten Römer erschlagen. Also die haben sie ordentlich aufgeführt. Zweitens haben wir eine gigantische Anzahl von Menschen in diesem Jerusalem, so viel Leid, dass die gar nicht mehr nach Jerusalem hineinpassen. Das geht gar nicht, obwohl das eine Großstadt war. Deswegen auch dann die Schilderung Jesus im Garten Gethsemane, weil ganz viele dieser Pilger, die sind einfach nicht mehr in die Stadt eingegangen, das ist überhaupt nicht ausgegangen. Die sind also ringsherum in den ganzen Gartenanlagen, die es damals noch gegeben hat, weil es damals kühler war, mehr geregnet hat. Das haben die halt dann dort am Boden geschlafen und die besser gestellten, wenn sie in einem Zelt geschlafen haben oder so. Und das waren halt höchstwahrscheinlich Olivenhaine und zwischen den Olivenbäumen hat man einfach am Boden geschlafen, weil was anderes geht einfach nicht. Also eine gigantische Anzahl von Menschen und das Ganze, also ein Pulverfass. Ein Pulverfass und deswegen kommt der Pontius Pilatus mit einer großen Militäreinheit auch nach Jerusalem, um zu demonstrieren, Papen halten. Ruhe ist und wenn sich blöd aufführt, werden wir euch kreuzigen. Hat nicht gewirkt, wirklich im vollen Sinn. Es hat dauernd irgendwelche kleinen Aufstände und Angriffe auf römische Soldaten gegeben, bis hin zu den großen Aufständen, bis ja zum großen jüdischen Krieg mit Masada und so weiter und so fort. Das können wir sowieso googeln, das ist kein Problem. Aber das ist der Background, ja. Und Jesus hat sozusagen, ja, drei Todesurteile spricht er sich selbst. Also er spricht sich das Todesurteil am Palmsonntag, wo er nach Jerusalem auf einen Esel einreitet. Also es ist das alte Königszeichen im Alten Testament drinnen. Und alle schreien, super, jetzt kommt unser König, in Klammer, der die ganzen Römer erschlagen wird, Klammer geschlossen. Erstes Todesurteil. Zweites Todesurteil, er schmeißt die Händler und Geldwechsler aus dem Tempelplatz hinaus und auf der Tempelplattform hinaus. Und wer dort also ein Theater aufführt, der ist dran. Drittes und vielleicht wichtigstes ist schlicht und ergreifend, dass er über den Tempel etwas ganz Böses sagt. Er sagt, dass ich reiße diesen Tempel nieder und baue ihn wieder auf in 3 Tagen. Gemeint ist natürlich der Tempel seines Körpers. Nur natürlich haben alle verstanden, okay, der nächste komplett religiös Wahnsinnige, der will den Tempel niederbrennen. Und damit ist er aus. Nur um das einmal ganz klar zu sagen, ja, Jesus hätte sich ersparen können. Das wäre problemlos gewesen, er hätte ja nur nicht nach Jerusalem gehen müssen, nicht auf einen Esel steigen müssen, nicht sie aufregen müssen über die Zustände auf der Tempelplattform da oben und ja, hätte einfach die Pappen halten können in Bezug auf den Tempel. Hat er nicht, weil er damit etwas erreichen wollte, nämlich unsere Erlösung. Gesegneten Abend uns allen.